systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.
Heute ist Montag, der 19. April 2025. Willkommen zur 243. Ausgabe von Systemrelevant. Mein Name ist Marco Herak und wir sind weiter dabei, unser Staunen über die vielen Wendungen in der deutschen Politik in handfestes Wissen zu verarbeiten. Und dafür wird es heute um die Mitbestimmung gehen. Bist du in Jubelstürme ausgebrochen, als du den Koalitionsvertrag gelesen hast, Daniel?
Leider nicht, lieber Marco. Hallo, ich grüße dich.
Das war Daniel Hay, der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung, auch kurz IMU genannt, an der Hans-Böckler-Stiftung. Und an unsere Hörerinnen und Hörer vorweg wie immer der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, könnt ihr uns per E-Mail antickern, systemrelevant@böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einfach per E-Mail einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und einer von diesen zwei Podcasts, Daniel, kommt vom IMU. Richtig?
Ja, das ist richtig.
Fokus Aufsichtsrat,
ganz genau. Wir haben uns auf die Reise gemacht im letzten Jahr und haben speziell für fokussierte Aufsichtsratsthemen eine spezielle Podcast-Reihe entwickelt und an den Start gebracht. Erfreut sich auch großer Beliebtheit bisher, weil dort in der Tiefe Aufsichtsratspraxis bezogene Themen dort besprochen und erklärt werden und einfach mal reinhören.
Das haben wir natürlich in den Shownotes verlinkt, wie in jeder Folge. Und unabhängig davon freuen wir uns sehr, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Daniel, das letzte Mal, als wir uns beide unterhalten haben, ging es um Mitbestimmungsvermeidung. Und dabei spielte die Europäische Aktiengesellschaft, die SE, eine sehr wesentliche Rolle. Kannst du uns da ganz kurz dran erinnern, was da passiert, warum das problematisch ist?
Bei der SE, kurz gesagt, bei der Europäischen Aktiengesellschaft, ist es so, dass über den Rechtsformwechsel von einer deutschen Aktiengesellschaft hin in eine solche Rechtsform die Mitbestimmung ausgehebelt werden kann, bedauerlicherweise. Das hat sich ein bisschen zum Volkssport entwickelt, gerade bei Unternehmen, die wachsen. Und bevor sie dann den Schwellenwert von 500 Beschäftigten, ab dem das deutsche Drittelbeteiligungsgesetz für die Mitbestimmung gilt, oder zum Zeitpunkt kurz bevor sie die 2000er-Schwelle, wo dann das Mitbestimmungsgesetz für die paritätische Mitbestimmung greift, kurz vorher gehen die Unternehmen her und wandeln sich in eine SE um. Dieses Phänomen gibt es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, um auf diese Weise die Mitbestimmung auszuhebeln, zu verhindern, keine Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten beteiligen zu müssen. Denn das SE-Recht oder anders ausgedrückt, die deutschen Mitbestimmungsgesetze haben in ihrem Anwendungsbereich, zumindest in geschriebener Form in den Gesetzestexten, die SE nicht mit enthalten. Ja, und das ist das Problem, weil nämlich nur die deutsche Aktiengesellschaft zum Beispiel oder die GmbH oder auch die Kommanditgesellschaft auf Aktien nach den deutschen Mitbestimmungsgesetzen zum Geltungsbereich, zum Anwendungsbereich für die Mitbestimmung gehören. Und das ist im Grunde genommen ein ziemlich einfacher, eigentlich auch skandalöser Weg, dass auf diese Art und Weise viel an Mitbestimmung verloren geht. Also, dass wir mittlerweile eine Vielzahl von Unternehmen haben, die sogar über 2000 Beschäftigte haben in Deutschland, aber keinen mitbestimmten Aufsichtsrat, so wie es eigentlich sein sollte. Und da hat der Koalitionsvertrag damals im Jahre 2021 versprochen, diesen sogenannten Einfriereffekt bei der SE, also Einfriereffekt, weil eben die Mitbestimmung auf dem Stand eingefroren werden kann vor dem Rechtsformwechsel, dieses Problem anzugehen, um diese Lücke, die da im Gesetz drin ist, zu schließen. Das ist aber leider nicht passiert.
Also nach dem, was du jetzt so gesagt hast, würde ich ja vermuten, ist es dann sehr schwierig, den Rechtsweg zu bestreiten, um da eine Verbesserung herbeizuführen, sondern da müsste der Gesetzgeber wahrscheinlich aktiv werden. Und es gab ja ein nicht ganz unberühmtes Gerichtsurteil, den sogenannten Olympus-Fall, der würde dann auch in diese Richtung deuten.
Den Rechtsweg zu bestreiten, das Thema ist im Grunde genommen erledigt, denn der Rechtsweg ist beschritten worden in diesen Konstellationen. Das Ganze läuft unter Olympus-Fall. Bedauerlicherweise ist es nicht nur der Olympus-Fall, sondern es gibt auch andere Fälle, andere Unternehmensnamen, die so agiert haben. Aber dieser Olympus-Fall hat es jetzt im Grunde genommen auch in die Medienberichterstattung geschafft und wird bei uns, sagen wir mal, bei den Mitbestimmungsexperten auch als solcher tituliert. Der Rechtsweg ist im Grunde genommen, erledigt. Dem Europäischen Gerichtshof sind Fragen vorgelegt worden in der Hinsicht, nämlich ob bei einer SE, die aktiviert worden ist, weil sie vorher keine eigenen Beschäftigten hatte und dann aber als Holdinggesellschaft über einen bestehenden Konzernverbund sozusagen oben drüber gesetzt wird, wenn sie eingesetzt wird und dann plötzlich, weil es dann eine SE und Co. KG ist beispielsweise, wo unten drunter mehrere Gesellschaften hängen, die dann eben Arbeitnehmer haben und man in der Zusammenrechnung im Grunde genommen dann dazu käme zu sagen, okay, jetzt ist diese Gesellschaft aktiviert, jetzt hat sie Beschäftigte, jetzt müssten Verhandlungen nachgeholt werden. Da haben die deutschen Gerichte oder das BAG besser gesagt, hat es dem EuGH vorgelegt mit der Frage, müssen dann Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite nachgeholt werden? Und da ist das Gericht der Ansicht, dass eine solche Nachholung von Verhandlungen mit der Arbeitnehmerseite nicht notwendig sein, weil das so im Gesetz explizit nicht vorgesehen ist. Und das Bundesarbeitsgericht hat sich bedauerlicherweise dann auch dieser Sichtweise angeschlossen, weshalb man sagen kann, ohne jetzt zu sehr in die zusätzlichen Details zu gehen, dass auf dem Rechtswege hier in solchen Fallkonstellationen nichts mehr zu holen ist. Das heißt, und das haben im Übrigen auch die Gerichte in ihren Begründungen dann auch deutlich gemacht, der Gesetzgeber ist hier gefragt und gefordert, diese Problematik hier zu beheben, diese Lücken, diese Mitbestimmungsfluchtmöglichkeiten zu schließen. Und ich sagte es auch schon in vergangenen Podcast-Folgen, wir haben die Lösung dafür schon längst erarbeitet. Die rechtliche Möglichkeit, das zu tun, ist da. Die Vorschläge liegen bereit. Der Gesetzgeber muss dieses Problem lösen.
Und jetzt haben wir einen neuen Koalitionsvertrag. Schwarz-Rot regiert. Es gibt auch schon einen neuen Kanzler. Friedrich Merz hat es an einem zweiten Anlauf geschafft, die Kanzlerschaft zu erringen. Wenn man dann so durch diesen Koalitionsvertrag durchgeht, du hast es vorhin auch schon erwähnt, dann findet man zum Thema Mitbestimmung da nicht sehr viel. Einerseits aber zur SE habe ich persönlich jetzt gar nichts gefunden. Habe ich das wirklich komplett übersehen? Ist das so?
Da steht gar nichts so drin im Koalitionsvertrag. Ja, das hast du richtig gesehen. Die unternehmerische Mitbestimmung ist nicht erwähnt im Koalitionsvertrag. Das Thema Europäische Aktiengesellschaft, SE, ist nicht erwähnt. Die Problematik, die ich vorhin kurz beschrieben habe, dieser Einfriereffekt bei der SE, findet sich nicht. Wir erinnern uns nochmal an den Koalitionsvertrag aus dem Jahre 2021. Da ist der Begriff Einfriereffekt sogar explizit genannt worden. Also kurzum, zur unternehmerischen Mitbestimmung beinhaltet dieser Koalitionsvertrag rein gar nichts.
Wie redet man denn über etwas, was nicht da ist? Also wir können ja im Grunde, und das hast du ja fast schon ausreichend getan, die Dringlichkeit formulieren, dass etwas getan werden müsste. Aber das Loch geht dadurch ja jetzt erstmal nicht weg, ne?
Was wir in der letzten Legislaturperiode ja gesehen haben und auch dazu gelernt haben, ist, dass eine Erwähnung im Koalitionsvertrag ja nicht gleichzeitig bedeutet, dass auch etwas umgesetzt wird, dass es auch zu einer Verbesserung in bestimmten Themen tatsächlich kommen wird. Und andersherum heißt das dann, sagen wir mal, die Nichtexistenz des Themas Unternehmensmitbestimmung oder SE, Einfriereffekt etc., die Nichtexistenz dieser Begriffe im Koalitionsvertrag heißt dann im Umkehrschluss für uns aber auch nicht, dass jetzt alles verloren ist, sondern ja, wir haben ja aus der letzten Legislaturperiode gelernt, dass selbst wenn es drinsteht, es noch lange nicht heißt, dass da was passiert. Deshalb werden wir uns genauso und völlig uneingeschränkt und auch völlig unbeeinflusst davon weiter dafür einsetzen, eben weil diese Dringlichkeit, dass die Mitbestimmungsflucht einzudämmen, eben gerade durch Fälle wie Olympus, da gibt es aber auch einen anderen Fall, der genauso gelaufen ist, im Fall des Unternehmens Brose, Automobilzulieferer beispielsweise. Ja, die Dringlichkeit ist weiterhin sehr hoch, um nicht zu sagen, sie ist noch viel größer geworden. Denn wir bei uns im Institut für Mitbestimmung und Unternehmensführung, wir erfassen ja auch in regelmäßigen Abständen die Zahlen über Mitbestimmungsvermeidung, Mitbestimmungsignorierung. Und da erkennen wir eben einen ganz klaren Trend dahin, dass es immer mehr Unternehmen werden, die durch solche Tricksereien Mitbestimmung umgehen oder auch schlicht ignorieren. Das heißt, nur nochmal den Unterschied, ignorieren heißt, ja, ich weiß, dass ich dieses Gesetz anwenden muss, weil in meinem Unternehmen sind über 500 Beschäftigte und ich muss eigentlich das Drittelbeteiligungsgesetz anwenden, aber ich mache es einfach nicht. Von der Umgehung sprechen wir, wenn ganz bewusst solche Tricksereien gemacht werden, wie bei Olympus, dass man hier über den Weg von SE-Gründung und so weiter die Anwendbarkeit des Gesetzes umschifft und sich davor drücken kann. So, also wir werden weitermachen. Es beeinflusst unsere Arbeit und dass wir für die Mitbestimmung uns weiter einsetzen, Vorschläge unterbreiten, wie man das Gesetz sich auch regulieren kann. Darin sind wir in keinster Weise negativ beeinflusst. Also von daher war das auch ein gutes Learning, will ich mal so sagen, in 2021. Die eigene Arbeit hängt nicht davon ab, was im Koalitionsvertrag drinsteht oder auch nicht drinsteht.
Ich habe leider noch ein zweites Thema gefunden, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hätte das nicht erwähnt werden sollen, der Aufsichtsrat und das Doppelstimmrecht. Vielleicht noch mal ganz kurz, was ist da überhaupt das Problem?
Nach aktueller Rechtslage ist es so, dass bei Entscheidungen, die im Aufsichtsrat getroffen werden, also im paritätisch besetzten Aufsichtsrat, der Aufsichtsratsvorsitzende immer das sogenannte Doppelstimmrecht hat. Das heißt, wenn bei einer ersten Abstimmung, bei einer Beschlussfassung keine entsprechende Mehrheit erreicht werden kann in dem Gremium, also eine Pattsituation entsteht, dann muss, so schreibt es das Gesetz vor, über diesen Gegenstand, über diese Maßnahme ein weiteres Mal abgestimmt werden. Und ja, wenn es dann wieder zu einer Pattsituation kommt, dann zählt im Grunde genommen die Stimme des Aufsichtsratsvorsitzenden doppelt. Deswegen heißt das Ganze Doppelstimmrecht. Und diese Regel, die gibt es im Grunde genommen im Mitbestimmungsgesetz von 1976 schon so lange, wie dieses Gesetz existiert. Und das ist auch ein Thema, was wir ja auch schon seit längerer Zeit vortragen, dass wir da eine Änderung vorgeschlagen haben, weil einfach dieses über die Köpfe der Beschäftigten oder der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat hinweg zu entscheiden, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Es bleibt auch für uns weiterhin ein sehr relevantes Thema, wenn es quasi um die innere Ordnung bzw. die Praxis dann der Aufsichtsratsarbeit als solche dann geht. Ich möchte aber nochmal betonen, dass gerade dieses Thema SE, also Flucht eindämmen, genauso auch die Regulierung dessen, was man mit ausländischen Rechtsformen macht. Also ja, wenn eine Gesellschaft die Mitbestimmung vermeidet, weil sie ihr Unternehmen nicht in Deutschland im Handelsregister eingetragen hat, sondern vielleicht in Luxemburg oder in Österreich, aber ganz normal das operative Geschäft in Deutschland weiterläuft. Ja, dass das Themen sind, die für uns im Fokus liegen und die erstmal angegangen werden müssen, weil ich will mal so sagen, wenn Mitbestimmung immer weiter wegbricht, dann habe ich am Ende auch von irgendwelchen geänderten Regeln beim Doppelstimmrecht nichts.
Dann dreut uns ja noch das große Thema Bürokratieabbau. Ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz steht zumindest in Frage. Das ist quasi eine europäische Vorgabe, dass es eins zu geben hat. Deutschland war frühzeitig dabei und genau dieses frühzeitig will man jetzt irgendwie nicht mehr haben. Aber gleichzeitig muss man ja doch die europäische Vorgabe dann erfüllen, wenn diese Zweijahresfrist abgelaufen ist. Also das wirkt ein bisschen arg konfus auf mich, was die Politik da dahingehend treibt.
Ja, wir werden jetzt natürlich in der nächsten Zeit dann auch erleben und nicht nur erleben, sondern beobachten und daran mitwirken weiterhin, wie sich das Ganze entwickelt. Bürokratieabbau, ja, ist das Stichwort, was natürlich immer sehr gut und schnell verfängt bei vielen Menschen. Also ja, Bürokratieabbau einerseits für Unternehmen mag verständlich und auch sinnvoll sein. Es darf aber andererseits dann nicht zu einer qualitativen Verschlechterung führen von, ich sag mal, im Kern richtigen und auch wichtigen Nachhaltigkeitsberichterstattungsthemen. Mhm. Die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja darin begründet, dass man gerade durch diese Berichterstattungspflicht die Unternehmen zu mehr nachhaltigem Handeln motivieren und animieren wollte. Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ja kein bürokratischer Selbstzweck, sondern soll eben gezielt Veränderungen hin zu einer sozialeren und auch ökologischeren Wirtschaft eben bringen. Und was aus unserer Sicht von ganz hoher Bedeutung dabei ist, ist, dass die Arbeitnehmervertreterinnen und Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsräten, die eben als Expertinnen und Experten dann in der eigentlichen Operationalisierung auch von Nachhaltigkeitszielen eine ganz wichtige Rolle spielen, dass die auch von Anfang an in diese unternehmensinternen Prozesse mit einbezogen sind. Also allen voran zu nennen ist da diese sogenannte Wesentlichkeitsanalyse, die immer gemacht werden muss von Unternehmensseite, um überhaupt erstmal zu definieren, was ist überhaupt wesentlich bei der Nachhaltigkeitsberichterstattung? Welche Kriterien sind wesentlich sozusagen für das Unternehmen? Und da müssen die Arbeitnehmervertretungen bereits während der Erstellung solcher Nachhaltigkeitsberichte dann auch einbezogen sein. Das ist wichtig, um auch sicherzustellen, dass dann auch in allen Schritten dieser Wesentlichkeitsanalyse die Arbeitnehmer mit dabei sind, weil sie häufig auch am besten und am ehesten einschätzen können, auf welche Belange es dann auch ankommt, insbesondere wenn es um die Arbeitnehmerinteressen geht, wenn es auch um Standortinteressen geht, wenn es um Beschäftigungsinteressen geht. Das ist wichtig.
Dieser Bürokratieabbau ist ja auch so ein bisschen etwas, wo man einfach mal verstecken kann, dass man etwas weghauen will, was man schon länger mal weghauen wollte, und mit Bürokratieabbau an sich hat das gar nichts zu tun. Das ist ja so ein bisschen problematisch an diesem Ding, ne?
Ja, ja. Also diese Datenpunktdiskussion ist ein schönes, das ist ein schönes Beispiel dafür. Diese angekündigte Reduzierung von Datenpunkten, darum geht es im Grunde genommen gar nicht. Denn es ist ja nicht so, dass jedes Unternehmen jeden Datenpunkt dieser tausenden Datenpunkte tatsächlich aufgreifen und dazu berichten muss. Das ist ja gar nicht der Fall. Von daher, ja, Bürokratieabbau klingt erstmal super, aber jetzt herzugehen und einfach 25% pauschal wegzurasieren, damit ist ja noch keinem geholfen. Also dann müsste sich die Politik auch im Detail mal konkreter damit auseinandersetzen, was da geschehen soll. Und nochmal, ich glaube, wenn man die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmervertretung frühzeitig in diesen Prozess einbezieht, dann kann allein deshalb einiges an bürokratischem Aufwand sozusagen eingespart werden.
Wenn wir so versuchen, mal so ein Gesamtfazit für den Koalitionsvertrag zu ziehen, so aus Sicht der Mitbestimmung. Ich weiß, dass da jetzt vieles fehlt, haben wir ja auch gerade sehr ausführlich drüber gesprochen, aber es steht ja zum Beispiel auch drin, dass man durchaus die Mitbestimmung stärken möchte und dass sie ein wichtiges Element
weiterentwickeln.
Genau, weiterentwickeln. Und dass ihn, also ich hatte das Gefühl, es wird anerkannt, dass es ein nicht unwichtiges Element ist, um es mal passiv zu formulieren. Daraus könnte man ja auch so ein bisschen Sonnenschein herleiten, Ansatzpunkte für die Zukunft.
Ja, wir werden die Mitbestimmung weiterentwickeln. So steht es drin. Natürlich, da kann man aus diesem einen Satz, wenn er jetzt isoliert da stünde, könnten wir jetzt ganz viel reininterpretieren, könnten darunter ganz viel subsumieren. Die Schreiberinnen und Schreiber dieses Koalitionsvertrags oder die Urheber würden dann damit argumentieren zu sagen, naja, guck mal, wo das steht, an welcher Stelle im Text. Aus dem Gesamtzusammenhang ergibt sich, dass damit die Unternehmensmitbestimmung gar nicht speziell angesprochen worden ist, wie auch immer. Also ich würde mich auch an diesen Interpretationsphilosophierereien würde ich mich gar nicht beteiligen wollen, denn für mich ist eins entscheidend. Wenn ich unterwegs bin, draußen in der Fläche, wenn ich im Gespräch bin mit Unternehmerinnen, Unternehmern, mit Anteilseignervertretern, mit Vorständen und so weiter und auch mit Inhabern von familiengeführten Unternehmen, dann erlebe ich fast immer, dass die Mitbestimmung und das Mitbestimmungsmodell, so wie wir es in Deutschland haben, sehr gelobt wird und die Mehrwerte dieses Systems den Menschen bekannt sind in den Unternehmen und. Gleichzeitig hat das Ganze aber auch ein Paradoxon, weil auch diejenigen in familiengeführten Unternehmen, die zum Beispiel gar keine Mitbestimmung bei sich haben, reden dann über die Mitbestimmung, ja, dass das doch eine tolle Errungenschaft sei und so weiter. Also das ist natürlich strange. So, und was wir auch erleben ist, dass immer mehr Unternehmen, ich hatte es erwähnt, durch diese Tricksereien sich der Mitbestimmung irgendwie entledigen. Das heißt, wir machen weiter, wir klären weiter auf, wir halten auch die Fahne der Mitbestimmung weiter hoch. Wir brauchen aber dafür den Gesetzgeber. Wir brauchen ihn einfach. Und wir brauchen die CDU, CSU. Ich sag mal, auch dort gibt es viele, die den Wert der Mitbestimmung für unsere soziale Marktwirtschaft anerkennen und schätzen. Und da muss was gehen. Ja, also wir geben auf gar keinen Fall auf und die Hoffnung, die geben wir erst recht nicht auf. Von daher, wir werden weitermachen. Wir haben jetzt am 4. und 5. Juni in Berlin unsere große Böckler-Konferenz für Aufsichtsräte, auf der wir auch diese Themen natürlich wieder sehr prominent besprechen werden, miteinander besprechen werden, mit ganz vielen Aufsichtsratskolleginnen und Kollegen, die dort sein werden, Vertreter aus Politik, Gewerkschaften, Wissenschaft. Und ja, es muss einfach was passieren. Also dieses Thema muss wirklich jetzt auch mal auf die Topline sozusagen zu fällenden Entscheidungen und Änderungen, die da vollzogen werden müssen. Daran werden wir weiter arbeiten.
Daniel Hai, ich danke dir für das Gespräch.
Sehr gerne. Dankeschön, lieber Marco.
So, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, dann schreibt sie uns an systemrelevant@böckler.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Also Hinweise, Korrekturen, Unmut und Anregungen bitte einsenden. In den Shownotes findet ihr die Liste der sozialen Netzwerke sowie unsere weiteren Podcasts. Derer haben wir zwei und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Systemrelevant. Fakten für eine demokratische und nachhaltige Wirtschaft.